Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Bei mir ist heute eine 26-jährige Bestattermeisterin aus der Grafschaft Bentheim. Der Tod ist ihr Geschäft, könnte man sagen, aber ich finde, das klingt ein bisschen herzlos, aber vielleicht auch nicht. Herzlich willkommen, Maren Brauer aus der Grafschaft. Moin.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns auf ein Du geeinigt.
Ja.
Findest du, dass das herzlos klingt oder trifft es genau das, dass der Tod dein Geschäft ist?
Also ich finde das jetzt persönlich nicht, dass es herzlos klingt. Klar, das ist tatsächlich mein Geschäft und am Ende ist es ja auch so, dass wir damit unser Geld verdienen, ne?
Also absolut in Ordnung.
Absolut in Ordnung.
Wie reagieren die Menschen, wenn du sagst, du bist Bestattermeisterin?
Ja, im ersten Moment ist es tatsächlich immer einmal so, ich sage auch gar nicht immer, dass ich Bestattermeisterin bin, sondern ich sage, ich bin eine Eventmanagerin. Denn
Entschuldigung, dass ich lache. Die Bestattung als Event, das finde ich gut.
Ja, ist ja tatsächlich auch so. Wir organisieren und planen alles. Und das macht ja auch ein Eventmanager, wenn ein Event, eine Veranstaltung ansteht. Ne? Und die Leute, denen fällt häufig die Kinnlade runter.
Würde mir auch gut. Also ich meine, du hast ja gemerkt, ich habe gerade gelacht. Das klingt natürlich schon ein bisschen skurril, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Es ist auch aufgrund dessen, viele haben ja immer so ein Bild vom Bestatter oder einer Bestatterin. Vor vielen Jahren war es ja auch immer so, dass man so eine Vorstellung hatte, dass der Bestatter relativ groß ist, gut gebaut ist und dann häufig auch schon relativ alt ist.
Ja, und ein Mann.
Ja, genau, ne? Richtig, keine Frau.
Ja.
Ja, und wenn man dann so ins Gespräch kommt, ich gerate ganz schnell in den Fokus aufgrund meiner Tätigkeit, die ich tagtäglich ausübe.
Ich kann mir das vorstellen, weil Menschen verbinden ja mit dem Tod oder viele Menschen etwas anderes. Und wenn du dann sagst Event, dann würde ich spontan erstmal denken, die hat die Ernsthaftigkeit des Todes nicht verstanden.
Ja, für viele ist es aber ja heutzutage auch gar nicht mehr diese klassische Trauerfeier, Beerdigung, sondern es geht ja auch hin Richtung Lebensfeier. Warum soll man nur traurig sein? Warum kann man nicht mal lachen? Warum kann man sich nicht einfach an die schöne Erinnerung auch erinnern? Ne? Die bewahrt man ja letztendlich auch im Herzen.
Ja, apropos Erinnerung. Welche Erinnerung hast du denn? Du hast ja als 12-Jährige erlebt, wie deine Oma gestorben ist. Und das hat dich, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Richtung gebracht.
Richtig, genau.
Was wusstest du zu dieser Zeit über den Beruf der Bestatterin?
Da wusste ich tatsächlich noch nicht so viel. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Es ging um das Thema Abschiednahme. Abschiednahme bedeutet ja bei uns, dass man sich von dem Verstorbenen einmal verabschiedet. Am offenen Sarg ist auch am geschlossenen Sarg möglich. In dem Fall bei meiner Großmutter war das so. Es war eine Abschiednahme am offenen Sarg. Und da weiß ich noch, da hatte ich das Gespräch mit meinen Eltern und habe gesagt, ich möchte mich gerne von Oma verabschieden. Und zu dem Zeitpunkt...
Das hast du von dir aus gesagt?
Genau. Ich hab
Wie bist du darauf gekommen?
Ja, ich hatte so Vorstellungen erstmal. Ich habe mir Gedanken gemacht, man kennt das ja auch immer so aus dem Krimi. Und ich habe gedacht, ja, das hieß Leichenhalle. Jetzt sagt man auch dazu Friedhofskapelle und da habe ich gedacht, eine Leichenhalle, was ist das denn? Liegen die Verstorbenen da alle auf dem Boden und haben Zettel am Zeh und sind mit einer Decke zugedeckt? So hatte ich mir das vorgestellt und ich war so neugierig und wollte einfach wissen, was dahinter steckt.
Ja.
Und dann kam das Gespräch mit meinen Eltern und die waren wirklich anfangs sehr, sehr skeptisch aufgrund dessen, dass ich ja noch relativ jung war. Und ich habe aber bis zur letzten Minute gesagt, ich hatte immer die Möglichkeit auch noch zu sagen, ich möchte es doch nicht, aber ich habe gesagt, ich möchte mal gerne sehen. Da weiß ich das noch, da war meine Mutter bei und auch meine Schwester. Dann sind wir gemeinsam zu meiner Großmutter gegangen und ich stand in der Mitte. Meine Mutter links, meine Schwester rechts und dann habe ich nur gesagt, ach, Oma sieht ja richtig süß aus. Und meine Schwester, meine Mutter, die waren tatsächlich am Weinen. Und ich habe das erstmal realisiert und habe gesehen, wie würdevoll das auch ist, wie schön das auch einfach aussieht. Ja, und dann habe ich das alles so ein bisschen mitbegleitet, was der Bestatter für Aufgaben auch hat. Ne? Es ist ja nicht nur die Abschiednahme.
Ja, aber lass uns mal ganz kurz da bleiben, weil das ist ja sehr spannend, wie unterschiedlich Menschen diesen Augenblick erleben.
Ja.
Also deine Mutter und deine Schwester waren traurig und zu Recht.
Ja,
und die haben den Schmerz gespürt in diesem Augenblick. Und du bist mit einer kindlichen Neugierde daran gegangen.
Genau, richtig. Hat man aber auch häufig so, dass die Kinder dafür offener sind für das Thema Tod und Trauer. Und die Erwachsenen, die schieben das immer ganz weit vor sich weg, ne? Das ist halt einfach so. Kinder, die trauen sich halt einfach, ne?
Ja, und das ist ja auch ein guter Umgang damit. Also neugierig zu sein und erstmal offen ranzugehen.
Genau.
Und wenn richtig. Man nicht mag, ist ja auch gut zu sagen, nee, doch nicht. Und
genau, die Möglichkeit, die Türen standen mir immer jederzeit offen, dass ich sage, ich kann das doch nicht.
Erzähl mal weiter, dann hast du ja dich mehr damit beschäftigt.
Genau, ich habe mich dann mehr damit beschäftigt. Im Nachgang haben wir uns dann nochmal vor der Friedhofskapelle versammelt. Meine Mutter hat nachgefragt, wie es mir denn geht. Und ich war total happy. Klar, ich war auch traurig, weil es ist ja auch ein trauriger Anlass. Aber ich habe das tatsächlich, wie du schon gesagt hast, anders aufgenommen. Ne? Jeder geht ja auch mit dem Tod anders um. Ne? Jeder Mensch befindet sich ja auch in unterschiedlichen Trauerphasen. Ne? Und ich war eigentlich schon relativ fein damit und konnte auch realisieren, dass sie nicht mehr da ist. Ne?
Wie finden Menschen das eigentlich, wenn du da so locker mit umgehst? Wir reden über den Tod und wir lachen gerade.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die das gar nicht gut finden, wenn sie uns jetzt gerade hören.
Das ist immer unterschiedlich. Ne? Es ist ja auch im Gespräch, wenn man Kontakt zu den Angehörigen hat, dann realisiert man relativ schnell in den ersten 5 bis 10 Minuten, da lernt man ja den Menschen kennen oder die Menschen kennen, die vor einem sitzen. Und dann kann man relativ schnell auch einordnen, wie geht's denen gerade? Und es gibt auch Menschen, die lachen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind unfassbar doll in der Trauer, stecken da richtig tief drin und die brauchen dann halt, ich sag mal, eine andere Aufmerksamkeit und man muss denen halt andere Dinge mit an die Hand geben, ne? Aber man kann grundsätzlich, wenn ich so im Bekannten- und Freundeskreis mich umhöre, die finden das immer total toll, dass ich so offen bin und dass ich auch nicht den ganzen Tag am Weinen bin. Wenn ich das nämlich wäre, dann würde ich ja auch quasi meinen Job verfehlen, weil ich kann mitfühlen, aber ich darf nicht mitleiden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch beachten müssen, auch gerade in den Gesprächen.
Das wollte ich gerade fragen. Wie schaffst du es dann, die Menschen bei der Trauer abzuholen?
Ja, das ist ja, wie gesagt, jeder Mensch ist ja in unterschiedlichen Trauerphasen. Es gibt 4 Trauerphasen. Und für uns Bestatter, Bestatterin ist es halt, wie gesagt, wichtig, in den ersten Minuten zu erkennen, wo ist er gerade.
Und das kannst du?
Ja,
das kann. Welche Phasen sind das denn?
Das ist einmal, dass man erstmal das nicht wahrhaben möchte, ne? Dass jemand verstorben ist, dann halt auch Aufbrechen der Emotionen, der Gefühle. Und dann ist das irgendwann ein neuer Selbst- und Weltbezug und dann gibt man den Verstorbenen einen neuen Platz im Leben. Ne? Dann schafft man Erinnerungen und da muss man halt gucken, diese Phasen, man kann nicht sagen, das dauert, ich sag mal, Wochen. Man kann auch als Trauernder bis zu 1-2 Jahren in einer Phase stecken. Ne? Und das sieht man ja auch häufig. Es gibt ja Menschen, die fallen dann in ein ganz, ganz, ganz tiefes schwarzes Loch und dann müssen wir auch schauen, dass wir die da wieder rausholen, ne? Dass wir denen einfach Tipps geben. Man darf keine Ratschläge geben, das ist immer ganz wichtig, sondern einfach was mit an der Hand geben. Und das habe ich auch schon öfters gemacht. Ne? Ich selber habe das auch schon mal erlebt, dass ich von einer Person, die mir auch sehr nahe stand, nicht Abschied nehmen konnte, auch nicht am offenen Sarg. Und das ist für mich immer so eine Sache, ich brauche das tatsächlich, damit das bei mir auch oben Klick macht. Und dann habe ich überlegt, ja, wie kann ich das halt umgehen, dass ich trotzdem mich verabschieden kann. Und dann habe ich ein Foto aufgestellt, habe ein Teelicht angemacht, mir ein Heißgetränk gekocht und habe mit ihr gesprochen. Und habe dann noch einen Brief geschrieben, der dann mit in den Sarg gelegt worden ist. Das ist ja auch möglich.
Wir haben gerade über die 4 Phasen der Trauer gesprochen und du sitzt hier bei mir mit einem breiten Lächeln und mit einem breiten Grinsen. Wie viel wird bei dir im Job gelacht?
Ich sag mal, das ist relativ ausgeglichen, ne? 50-50. Hängt ja auch immer damit zusammen, wie die Menschen halt auch drauf sind, ne? Wie die mit dem Sterbefall auch gerade umgehen, ne?
Du hast gerade gesagt, es ist ja wichtig zu gucken, in welcher Trauerphase genau, die Menschen sind. Richtig. Und das muss man sehr schnell, oder es ist hilfreich, das sehr schnell zu erfassen.
Genau.
Wie machst du das?
Das ist tatsächlich so, in meiner Fort- und Weiterbildung und auch aufgrund meiner Berufserfahrung habe ich halt im Laufe der Jahre, wurde ich darauf trainiert. Wie gehe ich mit Menschen um? Das ging halt los, erstmal mit Telefongesprächen, wie reagiere ich da? Habe ich eher eine ruhigere Stimme oder merke ich gerade der auf der anderen Seite, der ist völlig gefasst und der kommt da gut mit klar. Und dann ging es halt hinzu, dass ich halt Kundenkontakt hatte, dass ich die erstmal in Empfang genommen habe. Dann ging es los mit kleinen Gesprächen. Und dadurch, dass man halt einmal die Lehrgänge hat in der Schule, beziehungsweise die Module, lernt man viel dazu und halt auch einfach durch die Kollegen, ne, die dann schon eine gewisse Berufserfahrung haben, und dann ist es halt einfach auch wichtig, das Fachwissen dann anzuwenden, ne? Es gibt Menschen, die brauchen Fakten, es gibt Menschen, die brauchen unfassbar viel Liebe, es gibt Menschen, die haben dann quasi Popcorn im Kopf, die sind sowas von kreativ, und es gibt aber auch Menschen, die sind sehr, sehr strukturiert, und da muss ich halt gucken, wo hole ich gerade die Person ab, und da ist es wichtig, halt wie ich auch kommuniziere.
Wie viele Jahre hast du jetzt beruflich mit dem Tod zu tun?
Ich bin jetzt seit 9 Jahren in dem Bereich tätig.
Das ist schon eine lange Zeit,
ja,
ne?
Ich kenne gar nichts anderes, ja, quasi. Ich bin zur Schule gegangen und dann relativ zeitnah habe ich mein Praktikum ja gemacht.
Ja, und was hast du beim Praktikum gesehen oder erlebt, was dir gesagt hat, das ist mein Job?
Das war eigentlich schon in dem Vorstellungsgespräch so, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich war ja auch noch minderjährig zu dem Zeitpunkt. Das hatte ich damals dann mit meinem Juniorchef, mit dem Daniel. Und meine Mutter hat mich da auch begleitet. Die war auch von Anfang an völlig offen da für diesen Bereich, für den Job. Bei meinem Vater, der hat da eher etwas skeptisch drauf reagiert. Der hat auch lange gebraucht, bis er das realisieren konnte, dass ich diesen Beruf ausübe. Weil er immer gesagt hat, das passt doch nicht. Du bist meine Kleine. Ich habe nämlich noch eine ältere Schwester. Und du bist so zierlich. Und du bist ja auch sehr emotional. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass du so eine Rolle einnimmst. Und Mama hat direkt von Anfang an gesagt, nee, das passt zu dir, das ist so. Und dann in dem Vorstellungsgespräch habe ich schon gemerkt, einfach wie ruhig mein Chef auch mit mir gesprochen hat. Der hat mich auch total abgeholt und ich war natürlich auch total neugierig, hatte auch gewisse Vorstellungen und Erwartungen. Und dann habe ich mir gedacht, mal schauen, ob die erfüllt werden. Und dann habe ich ja mein 2-wöchiges Praktikum in Nordhorn gemacht, im Bestattungshaus. Und habe aber auch relativ zeitnah dann auch gesagt, ich möchte auch einen Verstorbenen sehen. Wenn ich keinen Verstorbenen nochmal sehe, dann kann ich auch gar nicht nachher einordnen, kann ich das wirklich für immer diesen Job auch ausüben, weil ich muss ja mit Verstorbenen umgehen können. Ja. Und dann hatte ich auch die Möglichkeit, bei einer hygienischen Versorgung dabei zu sein. Und das war natürlich unfassbar interessant für mich. Was wird da gemacht? Dann nach meinem
Praktikum. Das heißt, da bist du auch neugierig rangegangen?
Ja.
Gab es da nicht einen Moment, wo du gedacht hast, oh, das finde ich jetzt aber ein bisschen.
Ja, also klar, im ersten Moment hat man gedacht, es war ja nochmal ein Unterschied. Wenn jemand versorgt wird, dann ist es ja so, dass der zum Beispiel aus einer Wohnung überführt worden ist, aus einem Pflegeheim oder halt auch aus dem Krankenhaus. Und dann sieht die Person ja noch nicht so aus wie nach der Versorgung, weil dann ist ja auch angekleidet und eingebettet. Und da habe ich erst gedacht, ja, okay. Und dann habe ich nochmal die Person angefasst. Es war ja auch eine fremde Person, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Es war nicht ein Familienmitglied. Und dann habe ich gedacht, okay, ja. Ich hatte vielleicht eine Minute, wo ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich ein bisschen crazy. Aber dann habe ich gedacht, das ist völlig normal. Weil wir machen ja auch das, was man im Krankenhaus macht oder was das Pflegepersonal macht. Wir waschen Menschen nur mit dem Hintergrund, sie leben halt nicht mehr.
Ja. 2 Fragen habe ich.
Ja.
Die erste Frage ist, wie gehen deine Eltern mit dem Thema Tod um? Mit Sicherheit unterschiedlich, deine Mutter und dein Vater, weil das habe ich eben so ein bisschen rausgehört.
Das ist richtig, genau. Also ich würde sagen, meine Mutter, die ist da relativ offen in dem Thema, aufgrund dessen, weil ich natürlich auch viel erzähle und sie hat ja auch alles mitbekommen, sie hat mich da auch total begleitet. Sie ist zwar auch vom Menschen, also ein ganz anderer Mensch im Gegensatz zu mir, ist ja auch klar, wo ich dann vielleicht auch zwischendurch, weil sie einen Verlust erlitten musste, wo ihre Mutter dann verstorben ist, wo ich ihr dann auch unter die Arme greifen musste, weil ich diejenige war, die dann halt den kühlen Kopf bewahrt hat. Und dann war es meine Aufgabe ja auch, Trauerbegleitung zu leisten. Aber sie geht ganz anders damit um, im Gegensatz zu meinem Vater.
Wie geht er denn damit um?
Der schiebt das Thema gerne vor sich weg, ne?
Ja.
Also ich selber habe auch schon meine eigene Bestattung geplant und habe
Da kommen wir gleich zu. Aber ich interessiere mich natürlich auch dafür, was du für Fähigkeiten mitbringen musst. Also auf der einen Seite bist du ja empathisch.
Genau.
Auf der anderen Seite musst du ja auch abgeklärt sein. Vielleicht sogar ein bisschen unemotional. Aber das ist nur mein Gedanke. Mhm. Was für Fähigkeiten musst du denn mitbringen für so etwas?
Ja, also wie gesagt, man muss empathisch sein. Man muss natürlich auch gut im Handwerk sein, denn man hat ja nicht nur mit den Angehörigen, mit den Hinterbliebenen zu tun, sondern es ist ja auch ein gewisses Handwerk, wenn ich eine Person versorge, wenn das gewünscht ist, zum Beispiel auch die Person dann schminke, ist ja auch eine Möglichkeit. Und das ist ja schon Handwerk. Und es geht ja Richtung Kosmetik, aber ich muss natürlich halt auch eine gewisse Distanz bewahren, ne? Dass ich das halt nicht zu nah an mich rankommen lasse. Und vor allem auch eine Teamfähigkeit, weil ich arbeite nicht allein, ich bin keine Einzelkämpferin, sondern ich arbeite im Team.
Ich finde das so spannend, weil unter Bestatter habe ich mir vorher, also erstmal nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich habe mir gedacht, die sitzen im Büro, warten, bis eine Anfrage kommt, dann spulen die ein Programm ab und dann wird die Person zu Grab getragen und fertig aus. Aber das ist so vielschichtig.
Ja.
Welche Aufgaben hast du in deiner Ausbildung gelernt?
Im Endeffekt habe ich alles gelernt.
Ja. Nenn mal ein paar Dinge.
Genau, ich habe gelernt, den Trauerdruck zu erstellen, also eine Zeitungsanzeige zu gestalten oder auch einen Trauerbrief, eine Karte, eine Gedenkkarte, kennt man auch unter Gebetszettel oder Sterbebildchen. Da geht es ja dann schon richtig Richtung Grafikdesign. Das musste ich lernen. Ich musste auch ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Da gehört ja eigentlich das ganze Bestatterhandwerk sonst wie die Versorgung, die Überführung, Trauerfeiern etc. pp. Gehört ja nicht dazu. Ich habe es aber trotzdem mitgelernt, weil mich das ja so interessiert hat. Dann durfte ich halt auch die Überführung mit begleiten. Ich durfte eine Trauerfeier leiten und durchführen, ne? Eine Abschiednahme. Dann ist auch meine Aufgabe vorne in der Verwaltung, Erledigung von Formalitäten, sprich Krankenkasse abmelden, Witwenvorschuss beantragen, ne? Dann auch die Gespräche zu führen. Ne? Das ist schon sehr vielseitig. Was bei uns tatsächlich in der Region nicht der Fall ist, dass wir das Grab selber ausheben müssen. Dafür haben wir unsere Friedhofsgärtner und Friedhofsgärtnerinnen. Das ist aber sonst auch eine Aufgabe, die der Bestatter einmal erledigen muss. Ist gerade in Bayern die Ecke, da wird es sehr häufig auch von dem Bestatter aus einmal organisiert.
Hast du irgendwann schon mal das Gefühl gehabt, Angst vor dem Tod zu haben? Hast du überhaupt Angst vor dem Tod? Wie blickst du auf den Tod?
Ja, tatsächlich, als kleines Kind hatte ich sehr großen Respekt vor dem Tod und hatte halt auch Angst. Man hat sich natürlich wohl Gedanken dazu gemacht, wie das so sein könnte, was halt mit einem passiert. Heutzutage, dadurch, dass ich jetzt halt auch schon 9 Jahre Berufserfahrung habe, sehe ich das Ganze ganz anders. Für mich gehört das mit zum Leben dazu. Wir wissen nicht, wann eines Tages unsere Uhr tickt und es ist auch gut so, dass wir darauf keinen Einfluss haben, aber es wäre ja der Fall, wenn kein Mensch sterben würde und man wäre unsterblich, dann wäre die Welt ja viel zu überfüllt.
Ganz pragmatischer Gedanke.
Ja. Ist ja so, weil es werden ja auch immer wieder neue Kinder geboren.
Ja.
Ja, und es möchte ja auch kein Mensch sich nachher quälen, wenn er alt ist. Irgendwann mal ist das ja so, dann macht der Körper ja auch einfach nicht mehr mit. Das ist so.
Und du hättest keinen Job.
Das wäre auch der Fall.
Es ist ein sehr zukunftssicherer Job, oder?
Das ist so. Aber man kann nicht immer sagen, also das ist ja häufig so, was gesagt wird, ja, der Beruf stirbt niemals aus, das ist richtig. Aber dadurch, es ist ja momentan viel in der Welt los, dass die ganze Wirtschaft sich verändert und auch das merken wir Bestatter.
Inwiefern?
Aufgrund dessen, es ist ja so, man merkt die Inflation, die steigt, die Menschen müssen schauen, wie sie auch ihr Geld ausgeben. Und wenn dann ein Familienmitglied verstirbt, klar, so eine Bestattung, sie ist ja nicht kostenfrei und man muss ja auch häufig viel Geld dafür mit in die Hand nehmen. Und es ist natürlich so, wenn die Menschen irgendwann mal halt auch kein Geld mehr haben und sagen, sie wollen jetzt keine Trauerfeier mehr, sie wollen keinen Trauerdruck mehr.
Sie sparen dann an dem,
genau, was... Sie sparen, genau.
An dem Event in Anführungsstrichen,
richtig,
ja?
Richtig, genau, richtig. Und dann ist es so, man muss es ja wirklich ehrlich sagen, es ist auf Dauer so, dass wir auch dann nicht mehr diese finanziellen Mittel so in dieser Form zur Verfügung haben. Und im schlimmsten Fall kann das natürlich auch sein, dass man auch Personal entlassen muss. Ne? Weil Personal ist ja auch mit der größte Kostenblock, den man in einem Unternehmen hat.
Kommen wir nochmal zu dem Thema Tod zurück. Wie würdest du sagen, wie geht unsere Gesellschaft mit dem Thema Tod um? Das ist jetzt eine sehr allgemeine und eine sehr offene Frage.
Ja.
Aber es gibt ja Gesellschaften, die unterschiedlich mit dem Tod umgehen.
Ja.
Wir hier in Deutschland anders vielleicht als die Menschen in Mexiko oder in der Ukraine oder wo auch immer.
Genau, also hier in Deutschland ist es halt auch so eine Mischung. Ne? Es gibt Menschen, die nehmen da wirklich sehr, sehr viel Abstand von, was ich auf der einen Seite auch völlig nachvollziehen kann, weil es ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Und wenn man sich da halt Gedanken drüber macht, dass man eines Tages sterben muss, dann geben einen ja schon sehr viele negative Gedanken auch durch den Kopf. Aber es gibt auch Menschen, die sind da sehr, sehr offen für.
Wie gehst du denn oder gehst du unterschiedlich damit um, ob nun eine ältere Person gestorben ist oder ob eine sehr junge oder ein Kind gestorben ist.
Auf jeden Fall.
Macht es was mit dir? Und wenn ja, was?
Ja, es ist tatsächlich so. Es ist, wenn jemand stirbt im Alter von über 90 Jahren. Klar, wenn man seine Mutter verliert, seinen Vater, Oma, Opa, ist es für die Menschen auch immer sehr traurig. Häufig sagen sie aber, ja, meine Mutter, mein Vater, meine Oma, Opa, je nachdem wer verstorben ist, hatte aber ein erfülltes Leben. Wenn man aber jemanden hat in einer Familie, wo zum Beispiel das Kind verstirbt und die Elternteile sind beide noch da, das kann ich mir gar nicht ausmalen, was das für ein schlimmes Gefühl ist. Mhm. Und auch wenn ich weiß, dass eine junge Person verstorben ist oder auch ein Kind, dann, klar, macht das was mit mir. Ich bin ja jetzt keine Eisprinzessin oder kein Eisblock.
Was macht das mit dir? Ich kann mir das vorstellen, dass es schwer ist.
Genau, also klar, man macht sich dann halt schon Gedanken dazu. Und es ist halt nicht so vom Gefühl her, als wenn eine ältere Person verstirbt, weil man muss da einfach zu sagen, das Kind oder ein junger Erwachsener hat ja noch das ganze Leben vor sich. Und wenn ich dann überlege, Mensch, meine Eltern hätten da jetzt mit dran zu knapsen, dass ich in dieser Situation wäre, dann ist das schon echt heftig und krass. Und für mich ist es dann wichtig, wenn man merkt, oh, die Gedanken, man macht sich gerade viel zu viele Gedanken, man hat so ein gedankenemotionales Karussell im Kopf, dann muss man offen darüber sprechen, auch mit den Kollegen und sagen, Mensch, mich beschäftigt das gerade. Und das ist wichtig, dass man sich nicht irgendwie abschottet oder in sich einkehrt, sondern dass man dann auch wirklich sagt, hey Leute, bei mir ist gerade was nicht in Ordnung, können wir mal eben kurz darüber schnacken. Und dann ist es relativ, also ich habe das selten, ich hatte das anfangs mal bei einer sehr jungen Person, dass ich mir da viele Gedanken zugemacht habe und dann habe ich das Gespräch zu dem Team gesucht und dann war auch alles relativ zeitnah.
Das stelle ich mir sehr wichtig vor,
genau,
dass du dich austauschen kannst und dass du auch mit deinem Kummer oder mit deinen Gedanken irgendwo hingehen kannst.
Genau, dass man nichts in sich reinfrisst.
Das klingt so ein bisschen wie ein halbes Psychologiestudium, was du gemacht hast. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, du hast deine eigene Beerdigung schon geplant.
Ja.
Wie soll die aussehen?
Ja, bei mir wird das eine Lebensfeier. Das soll nicht traurig sein. Klar, es werden Tränen fließen, das ist schon klar.
Das ist auch erlaubt, ja?
Das ist auch erlaubt, auf jeden Fall.
Ich bin erleichtert.
Jeder soll das ja so entscheiden, auch wie er dann nachher damit umgeht. Das möchte ich keinem vorschreiben, das kann man auch nicht, weil dafür sind wir Menschen zu unterschiedlich. Aber für mich, wie gesagt, es ist eine Lebensfeier. Ich habe mir vorgestellt, dass da eine Präsentation abgespielt wird mit noch ein paar Fotos von mir oder auch von Freunden, Bekannten, so wie ich im Berufsalltag war. Dann möchte ich im Nachgang keine klassische Grove, eine Kaffeetafel, sondern ich möchte, dass die danach vielleicht ein Säckchen trinken, ein Bier trinken.
Ja.
Ein Cocktail, je nachdem, was die wollen. Und das ist halt ja auch so mein Leben. Ich bin ja so eine sehr fröhliche Person auch. Ich bin sehr offen und das habe ich auch so in meiner Beerdigung festgelegt. Ich möchte auch eine Feuerbestattung, Stand jetzt. Das ist so meine Vorstellung.
Das heißt, bei dem Thema Beerdigung kannst du schon mal einen Haken machen. Das ist geplant, da gibt es keine Überraschung.
Genau, richtig. Ist aber auch wichtig, wenn mir jetzt was passieren sollte, möchte ich nicht, dass...
dass deine Eltern damit den Stress haben, ne?
Genau.
Oder die Familie, die Angehörigen.
Genau, sondern die sollen dann auch ruhig die Trauer zulassen, ne?
Ja.
Und sollen sich dann halt auch nicht weiter Gedanken dazu machen, weil das ist wichtig, dass die Menschen natürlich auch trauern. Sonst ist es sehr stressig, wenn man alles entscheiden muss.
Ja, ich habe jetzt deine Eltern gesagt, am besten ist, wir halten die Reihenfolge ein, ne?
Ja, genau.
Du weißt, was ich meine.
Richtig, genau.
Was war die skurrilste Bestattung, die du erlebt hast? Oder außergewöhnlichste, sag ich mal.
Ja, für mich war eine Bestattung sehr außergewöhnlich. Da hat die verstorbene Person, die hat das Malen geliebt, war auch eine Künstlerin oder ein Künstler. Und das fand ich unfassbar interessant. Da durften wir bei uns im Unternehmen einmal das Forum, wir haben eine hauseigene Kapelle, durften wir dekorieren. Und wir haben so eine Art Galerie aufgebaut. Und das fand ich schon sehr außergewöhnlich, weil ich das zuvor auch noch nicht erlebt habe. Was für mich aber auch sehr außergewöhnlich war, war mal eine Beerdigung, wo dann auch Motorradfahrer mit involviert waren und die im Konvoi gefahren sind. Das war auch schon eine sehr, sehr besondere Situation, wo man dann auch mit in der Dekoration das Motorrad von der Verstorbenen mit eingebaut hat. Das ist dann schon eine sehr, sehr besondere Sache, ne? Weil das sieht man ja nicht tagtäglich.
Ja, ist es dann, wie fandst du das? Fandst du das würdevoll? Fandst du das absurd? Oder wie ist das bei dir angekommen?
Ich fand das sehr würdevoll, weil der Mensch, der war viel mit dem Motorrad unterwegs, war auch im Motorradclub Und das war ja quasi sein Leben. Und ich kann ja nicht dann einfach sagen, ich verkleide in Anführungszeichen die Person und mache einfach was ganz anderes. Das passt dann ja gar nicht mehr zu dem Leben, weil in der Trauerfeier, in der Trauerrede, in der Predigt, in der Ansprache geht es ja auch um den Lebenslauf des Menschen. Und ich fand es ganz interessant, dass die Person sich dann auch für die Kutte entschieden hat. Und nicht irgendwie dazu umgeschwenkt ist und gesagt hat, ich ziehe jetzt einen Anzug an, weil es eine Beerdigung ist.
Das heißt, wenn eine Person in meinem Bekanntenkreis stirbt oder eine angehörige Person, könnte ich dich jetzt anrufen und sagen, bei uns ist jetzt jemand gestorben, was muss ich machen? Und du könntest ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten.
Genau, richtig, genau. Ich würde erstmal so die ersten Daten aufnehmen, alles besprechen, dass man dann je nachdem, wo die Person verstorben ist, alles einmal mit dem Krankenhaus, Wohnung, je nachdem, wie auch immer mit den Familien abklären, wie wir das mit der Überführung machen und dann auch einen Termin fürs Beratungsgespräch festlegen. Und da würden wir dann alles besprechen, was gewünscht ist.
Weil oft ist es ja so, dass Familienmitglieder unter Schock stehen, genau, emotional sich in irgendeiner dieser vier Trauerphasen vielleicht befinden, die du beschrieben hast, und froh sind über jede Hilfe, die kommt und die Person, die ihnen dann auch so viel wie möglich abnehmen kann.
Genau, richtig. Genau. Und es ist auch wichtig, dass es muss ja auch, wenn, ich sag mal, jemand morgens verstirbt, dann ist es ja auch nicht zwingend notwendig, dass man direkt am dem gleichen Tag noch das Gespräch führt. Man kann ja auch einfach sagen, Mensch, kommen Sie jetzt einmal zur Ruhe, sammeln Sie Kraft, Energie und dann setzen wir uns am nächsten Tag zusammen. Klar, man hat das Bestattungsgesetz und es ist ja hier bei uns in Niedersachsen so, wir haben 8 Tage Zeit, bei einer Erdbestattung zu beerdigen. Und es ist eine Sollfrist. Es steht in unserem Gesetz nicht, es muss beerdigt werden in 8 Tagen. Das heißt, man hat lange Zeit. Ne? Und oft, dazu zählen ja auch keine Sonnen- und Feiertage.
Das heißt, oft denken wir ja so, jetzt muss ich alles organisieren und das genau, muss morgen und die Leute anrufen.
Richtig.
Weil wir dann in so eine Art Aktionismus kommen.
Genau. Und das ist ja auch unsere Aufgabe als Bestatter, Bestatterin, dass wir da den Druck rausnehmen. Ja. Weil die Angehörigen sind halt, die stehen unter Schock und da muss man halt schauen, dass die sich einfach auch beruhigen, runterfahren, damit die nicht die ganze Kraft schon direkt, ich sag mal, in das Gespräch auch reinstecken, weil die brauchen ja für diesen gesamten Ablauf brauchen die ja die Kraft. Und man merkt ja auch, dass das an den Menschen halt auch zehrt, ne? Was ja auch logisch ist.
Apropos runterfahren. Wie fährst du eigentlich runter? Was machst du in deiner Freizeit, um auf andere Gedanken zu kommen?
Ja, in meiner Freizeit treffe ich mich mit meinen Freunden. Ich bin auch als Betreuerin im Ehrenamt in einer Fußball-Damenmannschaft tätig. Ich habe bis vor 4 Jahren habe ich selber noch aktiv Fußball gespielt. Aber auch aufgrund meines Berufes habe ich dann gesagt, da trete ich ein bisschen zurück, weil das war mir einfach zu stressig, weil es ist da natürlich auch so, als Bestatter hat man auch mal am Wochenende eine Rufbereitschaft und da habe ich gesagt, nee, ich muss ja selber auch zur Ruhe kommen und habe dann gesagt, ich möchte nicht ganz von der Mannschaft weg und agiere da als Betreuerin. Das ist ein Teil, ich gehe ins Fitnessstudio, um mich fit zu halten und ich gehe auch sehr gerne joggen, drehe die Musik auf und dann einfach den Kopf.
Da haben wir was gemeinsam. Ich gehe auch total gerne joggen. Als Trainerin hast du ja dann auch mit jüngeren Menschen zu tun.
Sowohl als auch, genau.
Kannst du denen etwas mitgeben, wenn es um das Thema Berufswahl geht? Weil du hast ja schon einen außergewöhnlichen Beruf. Kannst du denen auch etwas mitgeben, wenn es um das Thema Tod geht? Weil ich kann mir vorstellen, dass junge Menschen auch nochmal Fragen haben und froh sind, wenn sie von einer älteren Person Rat bekommen.
Ja, also wenn es um das Thema Berufswahl geht, würde ich immer sagen, dass man einfach selber sich mal hinterfragt, was kann ich gut, was habe ich für Fähigkeiten, komme ich gut mit Menschen klar oder bin ich jemand, der vielleicht auch nicht so viel Kundenkontakt benötigt oder nicht haben will. Und ich würde immer sagen, dass man auf jeden Fall auch die Zeit nutzt, um ein Praktikum zu machen und vielleicht auch mal die Ferien nutzt, um irgendwo in einem Unternehmen reinzuschauen, weil man hat ja häufig durch die Schule nur so einen begrenzten Zeitraum, man hat häufig nur 2 Praktikas und danach weiß man immer noch nicht, was man machen soll und das ist wichtig, dass man da die Zeit nutzt und dass man auch einmal schulisch den Abschluss macht, den man halt letztendlich auch erreichen kann, wenn man gar keine Ahnung hat, auch nach der 10. Klasse nicht, dass man dann vielleicht sagt, ich mache noch mein Abitur, dann stehen mir alle Türen offen. Ne? Und zum Thema Tod würde ich immer sagen, wenn da auch die Angst und die Hürde besteht, Mensch, kommt doch einfach mal vorbei und schaut euch unser Bestattungshaus an.
Ja.
Schaut hinter den Kulissen.
Also das war erstmal eine sehr gute Berufsberatung, die du hier ein paar Sekunden uns gegeben hast und auch für den Umgang mit dem Tod. Meine letzte Frage für heute.
Ja.
Wenn du deine Oma treffen würdest, jetzt einfach so ein kleines Fantasiespiel, was würdest du ihr sagen? Weil ich glaube, sie war ja die Wegbereiterin für dich, für diesen Weg.
Genau. Ich würde sagen, also, dass ich unfassbar dankbar bin, dass ich das erleben durfte und dass sie halt wirklich auch die Person ist, warum ich Bestatterin geworden bin. Also ich bin meiner Oma da dankbar. Sie hat das zwar leider alles nicht miterlebt, aber ich glaube, wenn ich mir das vorstellen würde oder vorstelle, dass sie sehr, sehr stolz auf mich ist, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe.
Ja, und ich bin sehr dankbar für das Gespräch, Marin.
Ich
danke
auch,
dass du so offen und so leicht über den Tod sprechen kannst. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit dem Tod umzugehen. Und das hat mich sehr inspiriert. Vielen Dank.
Ich danke auch dir.
Ja, Sie zu Hause oder unterwegs am Radio. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann heißt, die Barbara hat Besuch.
Die Barbara.
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Sounds App und in der NDR Niedersachsen App.